Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante mit mir, Alessandro und Ralf. Hi Ralf.
Hallo.
Wir sprechen heute über Mr. Brooks mit dem deutschen Untertitel. Es muss ja wieder einen deutschen Untertitel geben. Der Mörder in mir. Ich habe den Film damals schon mal gesehen, fand ihn richtig gut. Kam 2007 raus und habe jetzt das erste Mal wieder geschaut. Bei dir ist es, glaube ich, dasselbe, Ralf, oder?
Ja, übrigens, ich will dich jetzt nicht verbessern. Ich bin jetzt wirklich nur neugierig. Heißt es jetzt der Mörder in dir oder der Mörder in mir?
Es heißt der Mörder in dir.
Hast du jetzt nicht gerade der Mörder in mir gesagt?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, ist ja auch egal. Ne?
Ist ja auch komisch, dass es der Mörder in dir heißt, oder?
Da geht's schon los beim Titel. Vielleicht sollte man die deutschen Titel echt ignorieren einfach. Die sind meistens einfach nur doof. Und das haben wir an dieser Stelle auch dann einfach mal zum Besten gegeben, ehrlich.
Aber echt, weil das hieße ja, die würden, was wieder auch passen würde, ne, weil wir es ja mit ihm identifizieren, unseren Mörder in uns ansprechen wollen, oder?
Ja, ja,
so eben. So der Film. Eben. Ja, das ist eben, so, eben. Ja, okay. Habe ich nie so drüber nachgedacht, und, stimmt.
So beknackt wie der Typ in dem Film ist keiner. Ich glaube, kein Mensch.
Wie Kevin Costner, genau. Mr. Brooks wird gespielt von Kevin Costner. Und Kevin Costner kann nicht beknackt sein. Kevin Costner ist der, der mit dem Wolf tanzt.
Ich meinte nicht Kevin Costner, sondern die Figur, die er da spielt.
Ja, schon klar. Also ich meinte ja die Figur.
Ja, dir ist das klar, aber ich, wie gesagt, ich will hier keine Steine durchs Fenster fliegen sehen, ne? Von irgendwelchen Fans, von Kevin Costner. Immer kriegen wir Ärger mit irgendwelchen Fans.
Ja, das stimmt. Ja, wir sind.
Darum bin ich da ganz vorsichtig geworden.
Nein, das ist recht, das ist recht. Attention, Attention. Genau, möchtest du den Inhalt wiedergeben? Wollen wir den mal kurz ansprechen?
Ja, es geht um einen gut situierten Mann, der ist verheiratet, lebt mit seiner Frau. Seine Tochter geht irgendwo aufs College und ist auch das einzige Kind. Naja, er geht neben seiner Arbeit als Unternehmer noch einem Hobby nach und macht das auch sehr professionell. Scheinbar ist alles, was er anpackt, irgendwie hochprofessionell. Die Wohnung ist stylisch aufgeräumt bis zum geht nicht mehr und man denkt deswegen irgendwie, der Typ hat sein Leben im Griff. Aber naja, so ganz stimmt es eben nicht. Das kriegen wir schon ganz am Anfang mit, dass er irgendwie schizophrene Wahnvorstellungen hat, Dissoziationen, was auch immer. Zumindest sieht er eine Person, die schon am Anfang des Films in Erscheinung tritt, mit der er dann auch spricht, die ihm dann auch antwortet, ohne dass andere das mitkriegen. Also es ist nicht so wie bei Beautiful Mind, dass da einer irgendwie mit imaginären Personen quatscht und die Umgebung sich wundert, sondern es findet irgendwo so mehr gedanklich statt, obwohl sie es dann doch so zeigen, als würde er reden. Kann man gut finden. Ich fand's gut gemacht. Ja. Naja, jedenfalls hat er nicht nur diesen Schaden, sondern er hat eine große Neigung, einen Drang, ja man kann sagen eine Sucht, Menschen zu töten. Er sucht sich Menschen aus und hat dafür eigentlich kein richtiges konkretes Muster, deswegen ist es wahrscheinlich auch schwer, es ihn ausfindig zu machen als Serienmörder. Und bei diesen Taten geht er auch wieder sehr ordentlich und vorausschauend vor, ja. Was es der Forensik bzw. der Spurensicherung auch sehr schwer macht. Letzten Endes gibt es dann doch eine Polizistin, die ihn im Visier hat oder die mit dem Fall betraut ist und ihn ausfindig machen will. Dann gibt es noch einen Spieler, der ihm entgegenarbeitet. Das ist jemand, der ihn bei einer Tat beobachtet hat und ihn erpresst. Und dann kommt noch dazu, dass seine Tochter anscheinend genetisch bedingt denselben Tick hat wie er. So, und diese drei Faktoren ergänzen den Film und die Handlung dann, bis es dann eben zum letzten, wie sagt man dazu, Ende, ist das ein Showdown, kann man auch nicht sagen, zu einem Überraschungsende kommt. Ja, das da klammere ich jetzt erstmal noch aus, worum es dabei geht. Ne? So, also er versucht ständig auch seiner Sucht selbst entgegenzutreten. Er macht eine Therapie und so weiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann er es eben doch nicht lassen. Er ist hin und her gerissen. So sieht's aus.
Ja, das war doch mal eine detaillierte, lückenlose Zusammenfassung des Films. Besser kann man es, glaube ich, nicht machen.
Besser? Oh, da brauche ich jetzt 5 Minuten Pause, bis ich das verarbeitet habe, dieses Lob. Nein, erzähl weiter. Nein, ist schon gut.
Ich glaube, eine Sache, du hattest gesagt, die war, glaube ich, nicht ganz richtig, oder kann man vielleicht noch ergänzen, dass ein Lob und dann hinterher, nein, aber dass der Mörder, also Kevin Costner, die Taten, dass es da keine Übereinstimmung gibt. Wird es ja der Daumenabdrückmörder genannt. Und das hat mich jetzt auch mal gerade zum Nachdenken gebracht, als du das sagtest, obwohl er immer das mit den Daumenabdrücken macht und die Paare immer liebevoll oder brutal eben, weil es immer Pärchen sind, die er eigentlich ermordet, die so zusammenstellt und dann immer die Daumen nimmt, das Blut darin, die Daumen in den Blut tränkt, in dem Eigenblut und an ihren Gegenstand, Wand, Lampe, was in dem Fall jetzt bei dem Mord, den Abdruck hinterlässt. Und dann habe ich mich gefragt, was das aussagt.
Naja, es ist so, oder hast du jetzt schon eine Antwort?
Ich will jetzt nee, also, jetzt, also ich habe jetzt so ein paar, jetzt gerade erst mal drüber nachgedacht, weil das ja so im Vorschein ist und es passt ja nicht zu Kevin Costner, wenn keine Idee dahinter stünde oder es auch nicht von der Polizei mal in Betracht gezogen wird, darüber nachzudenken oder das zu erläutern. Oder es ist halt eben so intelligent, dass Kevin Costner selbst eben sowas macht, nur von wegen hier zum Überlegen oder hier, da könnte man drüber nachdenken und es ist eigentlich nur Quatsch. Im ersten Moment, was mir einfällt. Wieso hast du schon direkt eine? Also eine Idee? Wieso?
Naja, ich glaube, dass der Drehbuchautor oder Regisseur erstmal dieses Muster genommen hat, weil es typisch für Serienmörder ist, dass sie da irgendwie etwas inszenieren. Ja. Ich weiß nicht, ob das für alle Serienmörder gilt.
Ja. Also das machen ja die meisten, das macht ja auch so besonders und das machen ja diese Serienmörder auch so interessant, dass sie diesen bestimmten Grund haben und auch auf eine bestimmte Art handeln. Und zum Beispiel jetzt das größte Beispiel Seven. In Seven ist es ja so, da wird nach den Todsünden alles arrangiert und gemordet. Und das ist ja mega interessant, das macht den Film ja so toll. Und der hat ja auch diesen Grund, dass er sagt, die Erde sündigt. Und die Menschen sind schlimm und so weiter. Deswegen, also ich glaube schon, dass ein Serienmörder jetzt nicht wie die aus Kevin allein zu Hause, die beiden Bankräuber, die dann alles unter Wasser setzen, einfach so als Markenzeichen. Ich glaube, dass Kevin Costner jetzt vom Charakter her, den er da spielt, den Brooks, dass der eigentlich dann auch da was hinterstecken müsste und das nicht so aus Spaß macht, dass er sich überlegt, so was könnte ich denn Stylisches jetzt als meine Marke, als mein Logo nehmen, oder?
Ja, das mag ein Grund sein. Als erstes fällt mir natürlich auf, bei Kevin Costner speziell, beziehungsweise bei Mr. Brooks, also der Figur, die er spielt, dass er einerseits einen starken Bezug zum Handwerk hat, nicht nur wegen seines Hobbys, sondern auch bei seiner Tat handwerklich einfach sehr perfekt vorgeht.
Sag mal, welches Hobby war das denn?
Der macht irgendwie Töpferei oder so. Ne? Nee, das ist noch was Spezielles. Und Keramiken macht er. Ne? Er brennt Keramiken. Hat auch selber dafür so eine Ofenvorrichtung, die er auch noch für andere Zwecke benutzt, zur Vernichtung von Beweisen zum Beispiel. Nee, aber einerseits kommt das Handwerkliche, das Ordentliche, das Können sozusagen und auf der anderen Seite das Künstlerische, eben auch bei den Morden zum Tragen. Einerseits handwerklich alles perfekt, wie er in die Wohnung einbricht, wie er sich seiner Beweise entledigt und so weiter. Und dann eben sozusagen, ich sag mal, diese künstlerische Note mit dem Fingerabdruck, wie er die Leichen trapiert, wie er alles inszeniert und so weiter. Irgendwie kommt er dann irgendwie auch als Künstler rüber. Und so werden vielleicht auch andere Serienmörder betrachtet und gesehen. Was ich aber vorhin meinte war, er hat seine Opfer haben nicht bestimmte Eigenschaften, die fallen nicht in ein Raster, wie hier zum Beispiel bei Seven. Ne? Er nimmt sie relativ wahllos raus.
Ja, genau, das ist ja auch das, das ist ja auch das Interessante. Warte, ich sag mal kurz was, da kannst du.
Ja, nee, sag mal.
Das finde ich auch interessant und macht schon Spaß. Das wird dann auch nochmal, tritt auch mehr zum Vorschein, wenn er dann diesen Erpresser bei sich hat, der dabei sein möchte, wenn er mordet, weil er irgendwie auch drauf steht, dass sie in Anführungsstrichen wahllos, willkürlich auswählen, aber schon so aus personellen Emotionen, so dieses typische, wenn einer dich überholt oder falsch fährt oder so ein Fahrradfahrer vorbeifährt, der dich anmacht, dass du den umbringen möchtest. Oder Leute, die du einfach an der Straße irgendwo bist oder im Supermarkt, Boah, den kann ich nicht ab. Ich habe so einen Hass auf den und sie dann umbringen will. Oder wahrscheinlich war es beim ersten Pärchen, was so toll miteinander tanzt und sich so für toll halten und so charmant sind und so süß und wir sind, oh, wir sind das liebe, süße Pärchen. Weil das ist ja auch interessant, man erfährt ja gar nichts darüber, über das Pärchen, ne? Sein William Hurt, sein inneres Ich, sein anderes Ich sagt ja schon, seine dunkle Seite, du weißt alles, du weißt, wie du da reinkommst und so weiter, obwohl wir der Zuschauer nichts davon mitbekommen hat. Und dann hat er dieses Pärchen und da kann man schon sehen, oh, die fühlen sich so toll, die vögeln da beim offenen Fenster und so wollen angeschaut werden und dass er deswegen diesen Hass drauf hat, den man verstehen kann. Und das ist natürlich eine coole Art und so, dann auch zu morden, so, ne? Also, ja, das meintest du, ne?
Ja, und du weißt doch, wenn wir darüber nachdenken, ne, nach welchem Muster er seine Opfer sucht, wissen wir am Ende vielleicht sogar mehr als er. Also damit meine ich, ihm selbst muss es ja nicht mal bewusst sein. Er macht es intuitiv. Er fährt rum, guckt und auf einmal macht es bei ihm Kick und Klick. Ja, er muss gar nicht wissen, was das jetzt ausmacht, dass es Klick gemacht hat. Und wir können als Zuschauer schon vielleicht ein Muster finden oder sehen. Das Ding ist nur, als er schließlich erpresst wird und jemanden mitnehmen soll, der daran teilhaben möchte, der Gefallen daran gefunden hat durch die Beobachtung, dass er da vielleicht diesem künstlerischen Aspekt gar nicht mehr so nachkommt. Das heißt, da geht es dann wirklich nur noch um die Ermordung. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann da, hat er dann da auch den Daumenabdruck hinterlassen, als er dieses andere Pärchen, also die Rechtsanwältin und den ehemaligen Mann der Polizistin, ermordet hat?
Ja, leider wird da, kommt er ja nicht zum Vorschein und dass wir gerne so Mord wie am Anfang gesehen hätten und öfters und wie ermordet und dann tut das endlich mal wieder und das ist ja auch seine Auswahl, weil er weiß, dass die Polizistin bedrohen und das ist so wieder was Schönes ist irgendwie und das ist auch so ein Pärchen ist eigentlich dementsprechend wie dem ersten fast, muss man wieder sagen und für sich so toll halten, so reich und einfach über alles wegsetzen und eigentlich nichts dahinter steckt. Aber du hast recht, da wird nichts gezeigt. Nichts mit dem Daumen, nicht wie er sie drapiert, nicht wie er da wirklich vorgeht, außer dass er da Plastik um die Waffe hat und so weiter, ne? Da hast du recht, da sieht man das nicht.
Aber wenn er wollte, dass man später davon ausgeht, dass es auch wieder derselbe Daumenabdruckmörder war, ich glaube, das war ja auch seine Intention, dann hätte er es machen müssen. Und ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe es nicht in Erinnerung.
Ja, also er hat's gemacht, aber wir haben es nicht gezeigt bekommen, wie sonst irgendwie. Und weil die Demi Moore dann, die Polizistin ja sagt, dass der Daumenabdruckmörder auch die getötet hat und das ist halt, er hat es ja dann so geschoben, dass es der Typ ist, der ihn halt erpresst, dass er das war. Oh, ne? Weil er dann ja auch verschwunden ist, weil er ihn ja selbst am Ende dann, ne, kann man ja sagen, gekillt hat und dann jede Spur fehlt und sie denken, weil er ja auch das Haus dann vorher die Wohnung ausgeräumt hat von ihm, wie auch immer das alles passiert ist. So einfach.
Du, da bin ich dann auch schon bei dem, was ich gut fand bei dem Film. Erstmal am Anfang, das will ich jetzt auch noch dann dabei erwähnen, wie seine schizophrene, imaginäre Figur in Erscheinung tritt, nämlich im Auto auf der Fahrt nach Hause mit seiner Frau.
Genau, gespielt von William Hurt, einem wirklich guten Schauspieler, der super in die Rolle passt.
Übrigens, ich habe darüber nachgedacht, aus welchem Film ich den kenne und ich habe den schon total oft auf der Leinwand gesehen und meinst, mir fällt jetzt ein Film ein?
Okay, da würde ich gerade einhaken, wenn ich
Ja, mach
darf.
mal, sag mal, sag mal.
Also, er hat schon viele der Filme gemacht und hat auch einmal einen Oscar als bester Hauptdarsteller sogar gekriegt für Kuss der Spinnenfrau von 1986. Dann hat er in Sachen Dark City gespielt. Das ist so ein halber
Ah, Dark City,
Matrix-Film
genau.
gewesen.
Ja,
Dann
Dark City.
Lost in Space. Dann, also er hat in mega vielen Filmen gespielt, aber die vielleicht Leute kennen. Der Mann der 1000 Wunder. AI, künstliche Intelligenz, Dune, der Wüstenplanet von 2000 jetzt, ne? Dann, den ich gut finde, also der mir gefällt, The Fourth Floor, Haus der Angst, mit Juliette Lewis von 1999. Spurwechsel, gut, King of Queens, da war der Psychiater, was auch irgendwie hier so ein bisschen witzig ist, weil er den auch einredet. Und wirklich 1000 gute Filme. Jetzt war bei Avengers war auch dabei, da war nämlich hier von Hulk der Soldaten, General Heini und so weiter. Ne? Aber das sind so, also er hat schon coole Filme gemacht und ist auch ein toller Schauspieler. Aber bei dem ist auch so, als Schauspieler waren da auch so ein paar Sachen, die er so als Mensch, Ehefrau soll er geschlagen haben und so weiter. Egal, das müssen wir ja nicht jetzt vertiefen. Auf jeden Fall ist ein super Schauspieler und funktionierte hier richtig gut mit Kevin Costner. Entschuldigung, weiter geht's.
Alles klar, gut. Okay. Ja, also diese Szene, wie das eingeführt wurde, fand ich gut. Wie gesagt, die Frau bleibt auch eigentlich immer eine Art Randerscheinung. Witzigerweise. Man sieht zwar, wie er sie küssen ins Bett geht. Man sieht, dass er sich auch irgendwo so ein bisschen rechtfertigt, warum er nicht ins Bett kommt und so weiter. Also, aber sie bleibt eigentlich eine Randerscheinung und die Frau weiß ja auch von nichts. Sie ist nicht eingeweiht, sie ist außen vor. Ne? Also, wie das eingeführt wurde, ganz am Anfang des Films, fand ich gut. Und was ich dann auch gut fand, war, wie gezeigt wurde, als er die Wohnung der ersten Opfer, die wir sehen, betritt, wie er die Szene beobachtet, wie er dann zum finalen Schuss loslegt und letzten Endes dann auch, ja, diesen Kick, diesen Rausch, den er da hat, fand ich irgendwie gut dargestellt.
Ja, fand ich auch. Muss ich auch gerade was zu sagen. Der hat nämlich diese Bewegung, ich meine, Kevin Costner, jetzt, ich gehe wieder vom Schauspieler aus auch ein bisschen, muss ich leider irgendwie, weil so hat man ihn nie gesehen. Er ist auch immer so ein Bruce Willis-Style, immer so ganz cool, kaum Mimik, irgendwie immer straight. Und da auf einmal, auch jetzt so zu der Person, diesen Mr. Brooks, diesen straighten, gediegenen, reichen, eloquenten Typen, macht er auf einmal diese Bewegung wie auf LSD oder so, ne?
Ja, wie so ein experimenteller Jazzmusiker auf der Bühne.
Ja, genau, so ist es. Ja. Und das also, hat mir auch gefallen, ja.
Ja, das war.
Aber das kam dann auch nie wieder. Na gut, er hat auch nicht mehr wirklich so gemordet, aber irgendwie hat das irgendwie so ein etwas Schönes eröffnet. Dieser Mord an sich, dann mit dieser exzessiven Explosion da, diesem Orgasmus quasi, den er da hat. Und das wurde aufgemacht, aber hinterher kein einziges Mal nochmal irgendwie vielleicht anders dargestellt oder ein weiteres Mal in einer Variation. Also das war einmal gut, dann kann man sagen, man hat einmal diesen Höhepunkt gehabt, wortwörtlich. Und es wird dann nicht so ausgezehrt. Vielleicht ist es besser so, man weiß es nicht. Hätte man es dann 3-4 Mal gesehen, vielleicht hätte es dann nicht mehr so gut funktioniert. Ne? Ich weiß nicht, man sagt das immer, man hätte gern mehr von gesehen, aber hinterher ist es dann vielleicht doch zu viel und gerade so richtig, kann ich nicht sagen.
Stimme ich mit dir aber vollkommen überein. Und wir wollen ja vielleicht auch teilhaben daran, an dieser Welt des Serienmörders. Wir haben später einen gewissen Anteil, denn bei einem Serienmörder macht ja nicht nur die Tat selbst sein Leben. Ich sag das jetzt mal so pietätlos, ja, spannend, ja. Also das Opfer raussuchen, eine gewisse Vorfreude haben. Dann kommt die Planung. Und dann kommt die Ausführung, alles spannend. Und dann, nach dieser Ausführung, gibt es ja noch die Verfolgung durch die Polizei. Das ist ja auch eigentlich eine spannende Sache, wenn die Polizei, vor allen Dingen, wenn die Polizei nah an einen herantritt. Und wir leider haben dann nur noch, wie soll ich sagen, einen Anteil an dieser Verfolgung durch andere, auch durch diesen scheiß Erpresser, der ihn beobachtet hat. Aber an der Tat nicht mehr. Und die Verfolgung durch die Polizei sollte das Ganze eben ganz bestimmt eben auch spannend machen, dass die immer näher an ihn rankommen. Einmal haben wir eine Szene, wo die Polizei sogar bei ihm an der Tür klingelt und man denkt, ups, sind sie ihm jetzt schon so im Nacken oder was? Ja, und dann stellt sich raus, dass es eigentlich um seine Tochter geht. Da werden wir das erste Mal als Zuschauer so ein bisschen veräppelt sozusagen, ja?
Ja, veräppelt, ja.
Aber dieses Mittel, dass jetzt also die Polizei hinter ihm her ist, wurde eben, ja, schon folgerichtig natürlich eingebaut, ja? Aber ich hätte mehr von der anderen Seite des Serienmörders gehabt. Auch der innere Kampf, der dargestellt wurde, das war mir auch nicht gut genug eigentlich. Man sieht zwar, wie er in so einer Therapiegruppe ist, und dann diesen Standard-Shanti-Spruch bringt, den ich so einfach wie er ist, echt nicht wiedergeben kann. Ich weiß auch nicht.
Ach ja, das
weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine. Kriegst du das ja auf die Reihe, den Spruch?
Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie, dass er das vermeiden soll. Er soll das akzeptieren, was er nicht ändern kann, und das ändern, was er ändern kann. Halt, irgendwie so ist es so.
Ach ja, und dann noch die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden und so. Alles klar. Also das betet er immer wieder rüber, das scheint ihm zu helfen, ja, aber letztendlich dann doch nicht. Es hält ihn ja letztendlich doch nicht ganz ab, er macht ja weiter. Aber das kriegen wir dann sozusagen von seinem inneren Kampf mit, ja. Und wir wissen dabei noch nicht mal, warum er diesen inneren Kampf hat. Hat er den wirklich Aus moralischen Gründen? Oder weil er denkt, scheiße, wenn ich erwischt werde, bin ich voll blamiert und alles ist zu Ende und meine Frau hat dann darunter zu leiden und so weiter. Selbst das wissen wir nicht, warum er dagegen ankämpft. Und das fand ich ein bisschen lahm.
Aber ja, ich weiß ja, eigentlich hast du recht und so, aber jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, ist es nicht vielleicht so, weil du auch die Frau erwähnt hattest, ne, und die Tochter, dass er wirklich, deswegen, was du sagst, dass er so ein bisschen, er nicht, dass er diese Sucht beenden will, seinetwegen, wegen der Moral, was du eben angedeutet hast, sondern er möchte wegen seiner Familie das nicht machen, weil es ihm dann peinlich wäre. Mhm. Und weil er die Familie so sehr liebt und die Frau, die Tochter und sich ja auch so, ja, das kommt ja auch zum Vorschein, wenn er sich so Sorgen macht um die Tochter, dass sie halt auch so wird. Weil es halt nicht gut ist, mit sowas in dieser Welt zu leben.
Ja, und selbst als sie ihn, das sage ich jetzt mal so, tötet, sie tötet ihn ja nicht wirklich, aber es kommt erstmal so rüber, scheint es so zu sein, als wenn er diese Tat auch nicht bewertet, obwohl sie ihn als Vater ersticht, sondern sich fast mehr Sorgen um seine Tochter macht nach dem Motto, ups, das war jetzt aber ein Fehler, ne? ne, sozusagen, jetzt wirst du von den Bullen erwischt, ne? Mach doch nicht sowas jetzt, töte mich doch nicht jetzt, ne? Ich bin doch dein Vater, das kriegen die doch raus, so, ne? Das fand ich schon verrückt irgendwo, ne?
Ja, oder? Stimmt, und ja, und einfach so dieser Gedanke, deswegen, der Traum ist ja da am Ende eben, alles ist gut in Anführungsstrichen, er ist den Pass losgeworden und so weiter, die Polizei hat ihn nicht bekommen und dann sticht sie ihn, die Szene ist echt gut und er wacht nicht auf, so immer dieser Moment, ne, der Höhepunkt, wenn man aufwacht, wenn Monster einen kriegt oder was auch immer. Und dann geht's weiter und dann denkt man schon fast, ist das jetzt doch kein Traum? Und dann setzt sie er verblutet und sie setzt seine Brille auf und dann wacht er auf kurz danach, so, ne, weil das Schlimme für ihn ist, dass sie so wird wie er halt. Ne,
genau,
und
genau.
Das ist halt genau. Dann eben doch dann, und weil es halt schwierig ist, als so jemand mit einem Fehler, nenne ich es dann ja mal, in dieser Gesellschaft zu leben, weil es halt nicht akzeptiert wird. Das ist so sein Problem. Nicht, dass es an sich unmoralisch für ihn persönlich ist. Ne? Ich meine, das wird ja auch, er hat ja, wie du sagst, diesen Kampf da mit diesem Marshall, mit seinem inneren William Hurt-Typen, mit seinem alter Ego. Mhm. Aber immer nicht so von wegen, hier Teufelchen, Engelchen, ich muss jetzt darum kämpfen. Nein, nein, ich kann nicht. Und der Böse sagt so William Hurt, doch, du musst, töte ihn jetzt. Und dann tut er es. Und das ist ja immer eine richtig, wie wir schon gesagt, gediegene, eloquente Unterhaltung zwischen den beiden. Die haben wie alte Freunde, die einen Whisky trinken, eine Zigarre rauchen und sich dann auch über den Erpresser zum Beispiel totlachen. Ja, er hat dann eine Waffe rechts, gleich zieht er sie und so. lachen sich so tot, der will eine Waffe benutzen. Also, da, und die kommen auch gut rüber. Also das finde ich, wo du gerade die besten Sachen erwähnt hast, finde ich auch am besten die Unterhaltung zwischen den beiden. Also man wartet jedes Mal wieder drauf, dass William Hurt in Erscheinung tritt, in Kevin Costners. Weil die beiden sich dann so cool unterhalten, das so interessant ist und so locker flockig irgendwie, das hat am meisten Spaß gemacht in dem Film.
Ja, ich finde auch grundsätzlich diese Art von Humor toll, die zum Vorschein kommt, als die im Auto auf den Erpresser warten und der eine zum
Bruce
sagt,
ist gut.
Ja, dann hub doch oder so. Nö, vielleicht haben wir Glück und der wird überfahren, ne? Und dann passiert es wirklich beinahe, dass er überfahren wird. Und beide gucken dann total überrascht selber. Und, müssen sich totlachen, ne? Weil sie selber überrascht werden dadurch. Ne? Sowas finde ich gut. Klar, bei sowas frage ich mich dann doch immer beim zweiten Sehen, hätte man das noch mehr so darstellerisch rausbringen müssen, diesen Joke. Aber ich glaube, beim ersten Mal habe ich drüber gelacht. Es ist halt immer schwierig, wenn man einen Film das zweite Mal guckt und dann mit kritischen Augen wirklich noch ein gerechtes Urteil über sowas zu haben. Ne? Aber wie gesagt, beim ersten Mal musste ich lachen. Ja, ich meine, jetzt haben wir den Mr. Brooks schon gut charakterisiert oder sagen wir mal ausführlich zumindest. Wir sind auf den Begleiter eingegangen, so nenne ich ihn jetzt mal. Zur Frau gibt es nicht viel zu sagen, die spielt einfach nur die Rolle der Ehefrau und mehr ist nicht. Wir können jetzt weitermachen, bei der Tochter zum Beispiel oder bei wem auch immer, oder?
Ja, die Tochter, also ich meine, die Tochter finde ich auch sehr interessant, hier, die zum Vorschein kommt. Die ist zwar auch wenig zu sehen, aber wie wir gesagt haben, die Situation, die aufgemacht wird, dass sie so sein könnte wie er und es dann ja letztendlich auch ist, ne, wir erfahren ja, dass sie jemanden auf dem College ermordet hat Und das wieder total, genau das Gegenteil von dem Vater, wie sagt man, fahrlässig, hat die Mordwaffe dagelassen, alles gemacht und dann spricht ja auch wieder William Hurt mit Kevin Costner in Gedanken und sagt dann wieder, ja, die haben sie in 3 Tagen, du weißt, die haben sie in 3 Tagen mit den Beweisen, alles so perfekt und vorher hat er schon gesagt, dass sie noch etwas getan hat. Sie hält ihr noch etwas vor. Und das ist ja auch so geil, wenn die so reden und dann schon mit innen so diese Gedanken und so, ja, irgendwas steckt ja noch hinter und so, das finde ich auch immer gut. Ja, und diese Geschichte halt mit ihr, ich meine, was sagst du dazu? Ich fand das mega interessant, aber wird auch nur kurz angesprochen eigentlich und dann am Ende natürlich in diesem Traum vollends zur Explosion gebracht. Aber vorher hätte man noch ein bisschen Vorlauf, hätte man noch haben können irgendwie.
Du, ich frage mich, ob es irgendeinen Zuschauer in der Welt gegeben hat, der den Film sah und bei diesen Vorankündigungen schon drauf gekommen ist, dass die Tochter ja dieselbe Disposition und Neigung hat. Ich meine, sie kommt vom College, gibt einen Grund an, der ist fadenscheinig, der stimmt nicht. Und er hat schon intuitiv die Vermutung, das ist jetzt noch nicht alles. Also sein zweites Ich sagt es sozusagen, spricht es aus. Dann kommt sie mit einer Schwangerschaft als Grund, wie du gerade gesagt hast. Und letzten Endes kriegen wir mit, nee, da gibt's noch einen Grund. Aber ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, ja, dass der Grund ist, dass sie da jemand ermordet hat. Oder wärst du da jetzt drauf gekommen? Sag mal ehrlich
Soll ich
jetzt.
dir was sagen? Ich meine, ich habe dir
Ja?
das zweite Mal gesehen, ne? Und das erste Mal
Ja.
gut, das ist jetzt so 13 Jahre her, ne?
Mhm.
Aber ich wusste das auch nicht mehr.
Ja,
Ich hätte
alles
es auch nicht
klar.
gedacht. Ich
Bin ich
meine,
beruhigt.
ich wusste aber den Traum am Ende. Nur ich dachte, das käme aus ihm heraus, einfach weil er glaubt, sie könnte so werden. Aber nicht, dass sie schon so ist. Ne? Also den hatte ich noch in Erinnerung, so ein gutes Ende. Aber wie gesagt, das hatte ich auch nicht mehr. Auch nicht, als sie da ankam, wusste ich das nicht. Das ist schon krass. Also das habe ich vergessen irgendwie.
Eigentlich ist das ja nur eine kleine Rolle, die die Tochter spielt, aber auch insbesondere durch das Ende kommt. Der hat diese Rolle eine extrem hohe Bedeutung für den ganzen Film.
Ja,
Ne? Obwohl
ja.
es nur so klein ist.
Also ich finde das Ende auch damit auch gut abgeschlossen, weil vorher, ich muss nochmal zum Negativen kommen, nochmal erst mal
Schieß
beantworten.
los, schieß los.
Was mir nicht so gefallen hat in dem Film, ist unter anderem, ich meine, wir haben noch gar nicht über sie gesprochen, das ist doch schon das Zeichen eigentlich, Demi Moore. Ne, du hast zwar die Polizei angesprochen, die auch irgendwie wichtig ist, weil man immer so eine Bedrohung eben von dem Rechtssystem haben muss. Irgendwie sind sie ja immer da und so, darum geht es ja auch. Der Mord ist halt geschehen, der neue, und
Ja, liefert ja auch Suspense, Spannung, was auch immer. Wir wissen ja, dass die Bullen da sind, ne? Die
ja,
sind ja immer da irgendwo,
immer. Auch wenn ich mein
ne?
Auto falsch parke und dann nur 10 Minuten weg bin, aber ich weiß, die Bullen sind immer da und mindestens die Politessen. Darf man Politessen noch sagen? Egal. Auf jeden Fall finde ich Demi Moore, die hätte ich auch nicht mehr so in Erinnerung. Auch nicht, dass sie überhaupt sie spielt, den Detective. Sie kommt da schon das erste Mal, als wir sie sehen, tritt sie da in Erscheinung bei dem ersten Mord. Und sie kommt schon rein und die Dialoge, ihre quasi Monologe, finde ich schlecht geschrieben in dem Fall. Finde ich schlecht gespielt und auch schlecht angeführt in diese Welt. Sie kommt da rein, sagt schon hier, okay, das, 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 klärt alles auf. So total willkürlich sagt sie, die Gardinen, Moment mal, waren die vorher auch schon zu? Dann guckt sie in den Staubsauger. Ach, wollen wir wetten, da ist kein Beutel mehr drin. Und das kommt alles so platt rüber. Und vorher war die Welt so schön und so gut aufgebaut und mit Kevin Costner und William Hurt so gut gespielt, gute Dialoge zwischen denen, gute Atmosphäre. Und die wird dann gebrochen. Und dann dachte ich erst, okay, die bauen jetzt Demi Moore als die unsympathische Gegenrolle auf, dass wir so mit Kevin Costner, einem Serienmörder, mitfiebern und bei ihm sind und eigentlich gegen den Guten sind. Den vermeintlich Guten, weil er die Polizistin ist und einfach aber ein schlechter Charakter ist und wir gegen sie sind. Ne? Das wäre ja ganz interessant, so von dem Regisseur, von den Drehbuchautoren. Aber nein, es wird nicht besser. Dieser ganze Handlungsstrang von ihr in diesem Film ist erstmal überflüssig. Ich habe mal überlegt, der ganze Film würde auch funktionieren ohne Demi Moore. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie hauen dann noch zwei Aspekte rein. Demi Moore hat mal jemanden in den Knast gebracht und derjenige ist jetzt ausgebrochen und will sich rächen. Kommt mal zwischendurch, wird er erwähnt, irgendwann kommt er auch zum Vorschein. Dann haben wir noch ihren Ex-Typen, der sie verklagt, weil sie anscheinend Millionärin ist, aber trotzdem arbeiten will, um ihrem Vater, glaube ich, irgendwas zu beweisen. Und Dann haben wir noch diese Kleinen, die alles stören und irgendwie ablenken von dem eigentlichen Mr. Brooks und dem, was er macht. Und das hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen.
Also erstens, mir ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, so gar nicht aufgegangen, als ich den Film gesehen habe. Ja, als du es gesagt hast, also schon mal privat an anderer Stelle, da ist es mir jetzt wie Schleiern von den Augen gefallen, dass du recht hast. Einerseits frage ich mich, kann man die Figur weglassen? Du hast das so rigoros ausgedrückt, dass man den ganzen Film auch komplett verbessern könnte, indem man das einfach rausschneidet.
Könnte ich ja gleich noch erläutern. Ne?
Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was sollte das eigentlich? Gut. Einerseits, ja, ich meine, es hat ja einen Grund, warum die Frau da eingeführt wird und warum sie es auf diese Weise wird.
Ja.
Also ich denke mal, da ist Folgendes überlegt worden. Erstens, man will ja diese Verfolgung haben. Ja, um eine Spannung zu haben. Ja, also führt man die Polizei ein. Dann ist Mr. Brooks ja ein ganz besonderer Krimineller. Das ist ja eine Art Superman, der kann ja alles. Ja, der ist ja eigentlich unantastbar. Wie soll jetzt also von einer x-beliebigen Person eine Gefährdung für ihn ausgehen? Das heißt, diese Person muss dann ja auch irgendwie ganz besonders sein. Sonst würden wir gar nicht würden wir gar keine Angst bekommen, ja, dass die eine Chance hätte.
Ja.
So, und wie zeichnet man jetzt diese Figur, damit sie was Besonderes ist? Ganz einfach. Man sagt, diese Frau arbeitet nicht als Polizistin, um Geld zu verdienen, und die macht das auch nicht einfach nur aus einer gewissen Routine heraus, sondern sie macht es, weil es ihr Ding ist, weil es ihre Leidenschaft ist. Ja? Und also, wie macht man das? Indem man zeigt, alles klar, diese Frau ist reich, die hat 60 Millionen auf dem Konto. Ja, auch schon wieder voll übertrieben, ne? 60. Ich meine, 6 hätten gereicht, oder?
Egal. 60, ich weiß, wäre auf jeden Fall viel, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Mehr als wir zählen können, so. So, und dann kommt eben eins zum anderen. Dann zeigt man, dass sie schon, wer weiß, wie viele Turbokriminelle gecasht hat. Dann wird die Figur dann automatisch noch weiter gezeichnet. Also ihr Konflikt, den sie mit ihrem Mann hat, von dem sie sich trennt oder trennen will. Und lauter solche Geschichten, da kommt dann sozusagen eins zum anderen. Ne? Und jetzt, was du angesprochen hast, ergänze ich jetzt mal noch. Und zwar, wir wissen jetzt hier, Mr. Brooks kann alles. Ja, der kann hacken, der kann dies und was weiß ich. Aber wir kriegen nicht wirklich mit, wie er was macht. Also in der guten Literatur finden wir Fähigkeiten und Überlegungen von Leuten, die uns faszinieren, mit welcher Logik irgendetwas gemacht wird. Oder wie irgendein Detektiv eine Tat überführt. Ja, das wird dann ganz genau gezeigt, mit welcher Intelligenz und Kreativität und so weiter da die einzelnen Personen vorgegangen sind, so dass wir das nachvollziehen können. Das haben wir ja sogar bei irgendwelchen B-Movies, wo eine Bank überfallen wird und die dann irgendeine neue Idee dafür haben und so weiter. Und das wird hier komplett ausgespart. Es ist vielleicht auch schwierig, überhaupt zu zeigen, wie jetzt jemand überhaupt in eine Wohnung einbrechen kann, die total geschützt ist und so weiter und so weiter. Tja, das hat man also vollkommen ausgespart. Wir glauben einfach irgendwann, Mr. Brooks kann alles, ne? So wie Chuck Norris zum Beispiel. Und genau das Gleiche dann bei der Frau. Das heißt, statt dass man da zeigt, dass sie mit einer Intelligenz oder mit Kreativität ihre Ermittlungen führt, was ja auch mega interessant gewesen wäre, machen sie so, wie du schon gesagt hast, oh, der Vorhang ist zu. War der denn schon zu, als die Tat passierte? Oder hat der Typ sie zugemacht und die ist der Staubsauger? Aha, und so, ne? Da machen sie es genauso wie bei Mr. Brooks, als wenn sie sich das irgendwie so aus den Fingern saugen könnte und so weiter. Und letzten Endes gewinnt diese Figur dadurch zu viel Gewicht auch. Dann kommt noch die Geschichte mit ihrem Ex-Mann, ja? Das ist dann auch nochmal wieder eine extra Geschichte. Das ist mir selber gar nicht so aufgefallen. Das gebe ich mal echt zu. Ich hatte mich nur darüber gefreut, dass diese Scheiße mich nicht zu sehr von Mr. Brooks abgelenkt hat, dass sie total überflüssig ist, das war mir gar nicht so klar, bis du es gesagt hast. Jetzt sehe ich das genauso. Denke aber, man hätte das alles drin lassen können, wenn man es besser gemacht hätte. Ne? Man hätte es nur besser machen müssen.
Ja, genau. Also, ja, wie du sagst, die haben versucht, einen guten Gegenpart zu finden und dann eben, ja, das zu Recht, wenn er das mit der, dass sie Millionärin ist und dann auch so ein Hobby hat wie er halt, das Morden, dass die beiden quasi wirklich das Yin-Yang sind, ne, zueinander und sich ebenbürtig sind, was wir auch sehen, dass Kevin Costner sie ja respektiert und deswegen ja auch quasi aus Leidenschaft dann ihren Ex-Mann umbringt und die Partnerin und am Ende auch anruft, nochmal anrufen muss irgendwie, ne, also dass da so eine Verbindung ist, wie das so manchmal ist. Aber, ne, wie du jetzt auch schon erkannt hast, ist es einfach schlecht geschrieben, schlecht gespielt und von Atmosphäre und dann doch zu lang oder man hätte es auf jeden Fall, dann hätte man es besser machen sollen. Dann wäre da mehr bei rausgekommen, aber trotzdem wäre insgesamt einfach zu viel da gewesen. Ist das Drehbuch überladen mit diesen eigentlich tollen Ideen. Ich meine, fange ich jetzt nochmal an bei Demi Moore, wie schlecht es geschrieben ist. Gut, mit den, dass wir sagen, wie bei Kevin Costner, da haben wir ja wenigstens so ein bisschen gesehen, ne? Er packt seine Waffe ein in Plastik, seine Schuhe sind Plastik, er guckt genau, er weiß, wie er reinkommt, er kennt den Code. Bei den anderen hat er dieses komische Gerätschaft, um diesen Sicherheitskette da abzumachen und so. Das habe ich auch vorher noch nie so gesehen. Und dann sehen wir hinterher gar nichts mehr davon, okay. Aber bei ihr, dann kommt sie nachher, mit den Nachbarn wurde bereits gesprochen. Trotzdem geht sie da nochmal, spricht mit den Nachbarn, weil sie meint, die Gardine war vorher nicht da oder so. Ich weiß nicht, einfach so macht die das, ne? Wie kommt ihr nochmal drauf? Dann sagt eine so, ja, die Gardine ist ja sonst immer offen. Und das war auch schon komisch geschrieben, so dieser Zufall. Wieso ist das so gut? Sie ist hartnäckig, aber das ist da doch irgendwie ein bisschen sinnlos. Dann hätten wir auch gerade, es hätte nicht viel mehr Bedarf. Sie wäre die Erste gewesen, die die Nachbarn befragen muss. Befragt die, ob sie ihn vielleicht gesehen haben, wie er an der Straße dann eben überhaupt ins Haus gekommen ist, zu dieser Uhrzeit. So viele können es ja auch nicht sein, die da lang gehen. Das hätte ja sein können. Und wie er aussah, mit welchem Auto vielleicht. Und dann hätten die gesagt, so, ja, die haben die umgebracht, so, ja, das Pärchen, das lässt ja sonst immer die Gardinen auf und so, das ist ja schrecklich, da gucke ich immer weg, wenn sie so eine Oma gehabt hätten. Und dann hätte sie gedacht, oh, okay, und dann hätte sie weiter gefragt. Hätte das jemand gesehen vielleicht oder so, ne? Oder die Oma sagt ja, der Spanner da, ne? Aber so wird das immer so komisch aufgelöst, ne? Das hat mir halt nicht gefallen, es ist echt geschrieben, schlecht geschrieben dann in dem Fall. Und bei dem eh schon schlechten Charakter. Und, was soll ich denn sagen? Ah ja, und wir haben schon diese ganz tollen Ideen mit dem, dass Mr. Brooks selber damit sich selber spricht, auf diese Art, wie du es am Anfang auch gesagt hast, dass nur alle, wenn er mit ihm spricht, mit William Hurt, dass keiner sieht, sondern dass alles so in seinem Kopf stattfindet, aber für uns eben so da existent, dass seine Tochter dieses Genetische haben kann, dass er die Angst davor hat, dass sie mordet. Voll interessant auch. Das gab es so noch nie irgendwie in dieser Familienstruktur. Dann, dass ein Typ ihn beobachtet hat und erpresst, aber kein Geld will oder der Polizei was sagt oder irgendwas oder irgendwie vor Angst hat. Nein, er will einfach mit dabei sein, wenn er mordet, weil er es interessant findet und selber so ein bisschen crazy ist. Aber der Typ ist nur zum Beispiel auch wieder, muss ich gleich fragen, wie du ihn findest, aber der war auch wieder nicht so gut geschrieben und so ein bisschen Larifari gespielt und naja, so war zwar nervig, aber mehr auch nicht. Und so kommen so viele tolle Ideen zusammen und nichts funktioniert so richtig und so zerfällt der Film dann irgendwie. Klar, ist immer noch gut und unterhaltsam, aber wenn man, je mehr man drüber nachdenkt, das ist ja immer doof, dann macht's umso mehr kaputt in dem Film. Ja, und dann, Moment, ja, dann noch, das musste ich noch gerade fragen, die Action-Szenen von Demi Moore, wenn sie da entführt wird. Ja, wollte ich gerade sagen. Mit der schlechten Musik, ne? Dieser schlechten Matrix-Musik, dann am Ende diese Schießerei, dann schießt sie auf diese Leute, schießt sie auf diese Neonlichtröhren, bevor sie die abknallt, trifft die perfekt diese schmalen Dinger, damit erstmal das Licht aus ist, und dann haben wir diese Ballert auf die total schlecht Action-Szenen, die es echt nicht gebraucht hätte da mit diesem Typen, der ihn jagt. Also
ja, auch vorher schon, wie sie jetzt also gecasht wird und dann in diesem Wagen ist, mit Handschellen gefesselt wird, dann wird auf sie eingeschlagen und so weiter. Sie wehrt sich, dann fliegt sie irgendwann in hohen Bogen aus diesem Wagen raus.
Schlechte Effekte auch noch.
Ja, ich muss sagen, das war irgendwie, als würde man mal kurz noch versuchen, Stirb langsam mit Bruce Willis da irgendwie so mit einzufliegen.
Ja gut, aber du weißt ja, dass Demi Moore mit Bruce Willis zusammen war früher, ne? Egal, das ist ja gerade witzig, weil er sagt, stirb
langsam. Okay, wer weiß, vielleicht war das alles ihre Idee.
Ja, sie wollte es.
Vielleicht sogar die Bedingung dafür, dass sie in dem Film mitspielt. Ey, scheiße. Ja, wer weiß. Ja, das war auf jeden Fall nicht nur überflüssig, sondern das stört bei der ganzen Farbgebung des Films, ne? Das passt nicht, das passt nicht da rein. Dann hätte das, ja, das war nicht dann darauf ausgelegt.
Nein, er nimmt
Und ich
diese
denke,
Bodenständigkeit, ne, die er eigentlich hatte.
wir können schon froh darüber sein, dass der Erpresser nicht auch noch total ausführlich dargestellt wird. Was weiß ich, man hätte ja zeigen können, was der für Probleme mit seiner Mutter hat oder sowas, ne?
Ja.
Und oder aus der Wohnung raus soll, weil die ist eigentlich die Wohnung der Mutter und die will sie verkaufen. Oder irgendwie so blödsinnige Geschichten, die nichts damit zu tun haben, so wie man es mit der Polizistin gemacht hat, eigentlich im Prinzip. Dann hätte man alles verwässert und uns noch mehr abgelenkt. Und das Schöne ist ja, die Idee selber finde ich gar nicht so schlecht. Dass jetzt plötzlich aus allen Ecken und Kanten, ne? Einmal seine Tochter macht ihm Sorgen, dann ist da noch dieser scheiß Erpresser, dann ist da noch die Polizistin, alles stürzt sozusagen auf ihn ein, und er bleibt trotzdem ruhig dabei und so, war ja als Grundidee nicht so schlecht eigentlich, ne?
Genau, also das sind ja quasi mehrere Grundideen. Also die Grundidee, dass alles auf ihn einprescht, meinst du auch, ne? Dass er jetzt einmal rückfällig wird, wie das so ist, ne? Er ist die ganze Zeit clean, sagt er ja. Dann wird er einmal rückfällig und dann passiert auf einmal alles, stürzt ein quasi. Und das Ding ist aber trotzdem, sind diese Ideen zu interessant, dass sie halt so verbraucht werden. Das ist halt so ein bisschen das Doofe. Oder man hätte sie echt so super schnell abhaken müssen und sich auf eins konzentrieren oder es einfach besser machen müssen. Und noch besser, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, man hätte ja auch den Erpresser weglassen können. Natürlich das auch, wenn Demi Moore dann besser gezeichnet worden wäre und geschrieben worden wäre. Und die Tochter, das hätte ja auch schon gereicht, ne? Mit der Verfolgung. Aber was ist jetzt interessanter halt, ne? Dieses Cop-Serienmörder-Ding kennen wir schon, aber noch nicht dieses Erpresser. Und ich will auch Serienmörder sein, Ding. Jedenfalls kannte ich es noch nicht. Und jetzt müssen wir sagen, der Film, also es sollte eine Trilogie werden eigentlich, Mr. Brooks. Da hätte man das natürlich ein bisschen verteilen können, oder diese Ideen, oder überhaupt, was da passiert. Vielleicht haben sie sich auch die Ideen aufgehoben. Ich weiß nicht, aber das glaube ich nicht ganz. Und ich verstehe auch nicht, wieso es eine Trilogie werden sollte von vornherein zu so einem Serienmörder. Und wieso es da nicht passiert ist, weil die haben schon gut Plus gemacht. Das für einen FSK 18-Film. Muss man auch sagen. Und ja, es ist Kevin Costner, den sieht man das erste Mal in so einer bösen Rolle. Jedenfalls ist mir keiner vorher bewusst gewesen, so als halber Bösewicht, sage ich mal, ne? Als so eine zwiespältige Person. Und Demi Moore wie Kevin Costner waren halt beide schon out of order eigentlich, so hinter ihrem Zenit, was gute Filme und so weiter anging, und haben jetzt so ein bisschen so die B-Movie-Reihe gespielt und sind immer ab und zu hier und da zu sehen gewesen. Der Regisseur Bruce A. Evans hat erst einen Film gemacht gehabt, will ich nämlich auch nochmal gerade erwähnen, weil es interessant ist, der hatte hier Cuff hat er gemacht, Cuffs mit, wie heißt er nochmal, der Typ, dieser Junge, der auch mal damals so berühmt war, Christian Slater, so ein Cop-Comedy-Dingen hier, ne, so zwei Cops, die da irgendwo einen Fall lösen müssen, aber die waren, er und sein Kumpel haben für diesen Film auch das Drehbuch geschrieben. Und haben damals für Starman das Drehbuch geschrieben, für Stand By Me, und waren dafür auch für das adaptierte Drehbuch für einen Oscar nominiert. Also schon nicht schlecht, aber danach haben die keinen Film mehr gedreht. Also das war's auch. Mr. Brooks war das letzte und davor, und zwischen lag auch zwischen Cuffs und Mr. Brooks lagen auch 15 Jahre.
Dem Erpresser. Im ersten Moment, als der auftritt, dachte ich so als Zuschauer, oh Scheiße, wie wird er denn jetzt mit dem Problem fertig? Weil das ist schon sehr unangenehm, ne? Wenn so einer Beweisfotos hat und so weiter und so weiter. Egal, worum er mich dann erpresst, ob um Geld oder sonst was. Und das verflog aber ganz schnell, weil dann alles so dargestellt wurde, als dass als wenn der Erpresser sowieso keine Chance hätte, weil Kevin Costner auch das alles ruckzuck im Griff hat. Wie genau wurde dann auch wieder nicht so ganz schön gezeigt. Man sieht nur, wie er den Abdruck eines Schlüssels anfertigt, ja, damit er an das Schließfach kommt. Wobei, so einfach ist das ja auch wieder nicht. Du gehst ja nicht in eine Bank und sagst, hier ist ein Schlüssel, jetzt will ich an das Schließfach und so, ne? Nebenbei mal erwähnt. Also das
Ja.
wurde alles auch wieder total vereinfacht, versimpelt. Und letztendlich entsteht aber der Eindruck, alles klar, der Erpresser hat gegen Mr. Brooks keine Chance. Ja, und in dem Moment verfliegt doch dieses Unangenehme. Dann kommt nur noch so, ja, sagen wir mal so, das Abartige, dieses Typen, dieses Widerliche, Erbärmliche sozusagen rüber. Aber das war's auch schon. Er ist keine Bedrohung mehr, ne?
Ja, das ist recht, genau, das stimmt schon. Also, es ist erst interessant und man denkt, der hat ihn an der Eier. Ja, und das verfliegt sofort. Das recht, das zeigt auf einer Seite, ist es wieder cool, weil es zeigt, wie cool Kevin Costner ist. Also, dass er echt mit nichts ein Problem hat, ne? Aber was interessiert einen dann noch dahinterher? Dann interessiert einen nur noch, was macht er jetzt mit ihm? Wieso hat er ihn noch da an der Leine, ne? Wie macht er ihn fertig und so, ne? Das ist das einzige Interessante vielleicht noch, ne? Was man dann so denkt.
Da gibt es bessere Filmbeispiele, die darstellen, wie jemand, der total überlegen ist, als Hauptfigur.
Bud Spencer oder was?
Nein, nein. Von so einer Zecke belästigt wird. Und diese Zecke ist eigentlich im Vergleich zu demjenigen dann total erbärmlich. Er hat eigentlich gar keine Chance. Also die Hauptfigur könnte ihn jetzt einfach umhauen. Aber die sind dann in diesen Filmen total hartnäckig. Da kommt so richtig das Terrierhafte, das Zeckenhafte raus. Ja, wenn dir so eine Figur auf den Keks geht, meine Güte nochmal, das erinnert mich auch an meine Studienzeit, da hatte ich auch so einen Typen am Schlawittchen. Und dann tauchte der auch überall auf, wo ich war. Hallo, Ralf! Oh mein Gott, ne? Aber wie gesagt, der hat mich dann auch nach Steh und Kragen überall blamiert, indirekt und so. Wie gesagt, dieses Penetrante, dieses Ätzende, das hätte man viel schöner rausarbeiten können. Aber, naja, wir haben ja gesehen, was der Schauspieler leistet. So dolle war das jetzt auch nicht, oder?
Also, ja, den Schauspieler, also irgendwie fand ich den passend besetzt, weil er so richtig nervig ist. So von einer Seite als Erpresser, aber von der Seite eines, ich möchte auch sehen, wie Leute sterben, das passte für mich irgendwie nicht.
Du, aber die Frage ist doch auch die jetzt, ne? Also jetzt fällt mir jetzt gerade ein, die Frage. Wenn man jetzt so eine Hauptfigur hat, wie Mr. Brooks, ist ja eindeutig die Hauptfigur, und dann, sind uns jetzt gerade ein paar Schauspieler eingefallen, wenn die aber zu stark rüberkommen, ist das dann nicht vielleicht sogar schädlich für die Hauptfigur?
Wenn die zu stark rüberkommen, ja, stärker als die Hauptfigur. Aber so ein Gegengewicht, so ein Gleiches, finde ich immer gut. Also, jetzt nehme ich mal so ein Beispiel. Es ist natürlich, da irgendwie passt es ja wegen Polizist, Serienmörder, Schweigen der Lämmer. Da, Anthony Hopkins und auch der eigentliche Serienmörder, aber wir nehmen jetzt mal Anthony Hopkins als Hannibal Lecter und Judy Foster. Die beiden, also, die sind im Endeffekt dann irgendwann gleichwertig, auf jeden Fall präsentiert und spielen das. Klar ist Hannibal Lecter in dem Fall noch eloquenter, intelligenter und irgendwie nimmt er schon eine starke Macht ein, aber Judy Foster behauptet sich in dem Film dann gegen ihn und ist aber auch genauso gut geschrieben, gezeigt, gespielt und das ist dann super, weil man braucht immer, das ist auch bei allen anderen, und wenn es ein Marvel-Film ist, so ein Comic-Film, wenn du einen geilen Superhelden hast, brauchst du einen, der genauso stark oder interessant ist und vielschichtigen Bösewicht. Sonst ist das alles andere nichts wert. Dann gibt es ja keine Fallhöhe, keinen richtigen Gegner. Das muss irgendwie da sein. Und wenn dann so Larifari da irgendjemanden zauberhaft immer die ganzen Sachen zufliegen, wie dann Demi Moore zwischendurch, diese Ideen und der Charakter irgendwie total, ich weiß nicht, linear ist und schichtenlos, ich weiß nicht, dann funktioniert es für mich nicht. Weil Kevin Costner war für mich mit dem Marshall, der auch noch zwei Figuren quasi für die eine Person stehen, sofort da, sofort präsentiert und dafür schon stark auch, ne? Deswegen dafür dann auch schon direkt stark irgendwie dargestellt.
Ja. Du, wenn der Zuschauer, also der eine wird es tun, der andere weniger, sozusagen so nach diesem Konzept von Gut und Böse irgendwie anfängt, über einen Film nachzudenken, findet er in diesem Film überhaupt irgendetwas Bösartiges? Ich habe es nur an einer Stelle gefunden, nämlich als sie diesen Witz im Auto machten, über den Erpresser nach dem Motto, wir hupen jetzt mal nicht, vielleicht
wird der überfahren. Ach, das, was eben gesagt hat, das ist ja, ja.
Und dann lachen sie, verstehst du? Ja. Das hat irgendwie schon so was Diabolisches an sich. Ja, das gefällt mir.
Ja, diese Kleinigkeit zwischen den beiden, ne? Ja.
Das wäre schön gewesen, wenn das mehr gewesen wäre. Denn schließlich und endlich ist der andere Typ ja er selbst auch. Wir hätten doch ein bisschen mehr über Mr. Brooks erfahren. Das wäre viel cooler gewesen. Aber ansonsten, böse ist er für uns nicht. Es ist eigentlich ein Guter, obwohl er Serienmörder ist. Es ist ja der Gute. Der Erpresser ist zwar ein Böser, aber kommt auch nicht so rüber, weil er einfach zu harmlos ist im Grunde genommen. und also ein Opfer, wenn man so sagen würde nach Neudeutsch. Dann, wer war noch nicht böse? Ach ja, die beiden Freaks, die auch von der Polizistin gejagt wurden, die sie auch schon, die waren einfach nur albern. Das waren alberne Witzfiguren und das Ganze wurde noch auf die Spitze getrieben, als der Typ sich dann in den Kopf geschossen hat. Also das war an Albernheit nicht mehr zu übertreffen.
Total spannend.
Und dabei möchte ich noch, ja, und dabei fällt mir jetzt ganz ad hoc ein, der Sound, der dabei gespielt wurde, das war auch unerträglich.
Oh, das war echt, also das war, dann hast du direkt zum C-Movie irgendwie gefühlt, war das auf einmal. Diese Szene, die Musik, alles zusammen, ne?
Das war traurig, aber jetzt ist mir aber noch eine Frage.
Jetzt, frag du erstmal, was mir ist eingefallen, indem du es gesagt hast, wer der Böse ist. Es gibt doch einen für mich. Oder wolltest du das noch sagen?
Nee, dann sag. Dann.
Die Tochter, denn die ist für mich richtig gruselig erstmal.
Die Frau, das Mädchen, genau, die hatte die Bösartigkeit.
Die hat mir auch Angst gemacht, ehrlich gesagt. Weil auch
Und das wird ja auch dann ganz zum Schluss bestätigt, in der Traumsequenz.
Ja, die ist nämlich wirklich, die hat ja gemordet irgendwie und mehr so aus so aus dem Affekt heraus, ich weiß nicht, so emotional gemordet, auf eine andere Art und Weise, als jetzt Mr. Brooks irgendwie mordet, ihr Vater. Und man weiß es aber die ganze Zeit nicht, 100%, also man weiß es schon, aber irgendwie trotzdem jetzt nicht so richtig dargelegt. Und wie sie reagiert, wie sie ist, also da ist so ein bisschen wieder gespiegelt einfach die Angst eines Vaters so allgemein, glaube ich, vor der Tochter und den Teenagerjahren der Pubertät, glaube ich, irgendwie, ne? Und das irgendwie auch überhaupt das Vater oder Eltern sein, sodass diese negativen Seiten so übertragen werden. Aber die hat so richtig, und was noch aus ihr wird und dass sie vielleicht den Vater tötet, weil er am Anfang sagt, ich bin auch hergekommen, um den Laden zu übernehmen und ich möchte gerne hier arbeiten. Und dann sagt ja William Hurt zu Kevin Costner, die will deinen Laden übernehmen, ja, als nächstes ermordet sie dich und so weiter, ne? Und der Mann ja schon ernst und das ist nicht witzig. Und dann ermordet ja Kevin Costner diesen Typen für sie. Das einzig Brutale dann irgendwie noch, dieser Akt, dieser Böse quasi, dass er wahllos da auch wieder mordet, ne? Also seitdem das alles passiert ist.
Du, mal abgesehen jetzt von der Szene am Friedhof, wo er den Typen mit einer Schaufel erledigt, ist es ja so, dass seine Art zu töten mit einer Schusswaffe in den Kopf, ja, man könnte fast sagen, schon human ist, ne? Ja, während die Tochter, das passt zu dem Bild, was wir von ihr haben, einfach mit einer Axt und mit einer Schere und so einfach loslegt, ne? Also auf richtig dreckige, pathologische Art und Weise, ne? Ja, gut, da hast du recht, die Tochter, da ist das Bösartige.
Stimmt, was du sagst mit der Schaufel. Also, ja, da ist sie ist genau das Gegenteil. Stimmt, das zeigt es nochmal mehr. Auch gerade dieses Pubertätsding und so ein bisschen und dieses Wilde. Und ja, genau, am Ende mit der Schaufel mordet er diesen Typen auch so brutal. Das ist heftig. Da sehen wir einmal, wie krass er ist. Und da mordet er ja, weil er muss quasi irgendwie. Und das finde ich auch mit am spannendsten kurz vorher, wo man schon wusste, dass es nicht passiert, dass er sagt, er möchte getötet werden von ihm. Und ihn damit diese Mordlust gibt, dass er das erste Mal tötet, der Erpresser. Er dann aber keine Kugel drin hat. Und er dann weiß, nach dem Schuss, er möchte doch leben. Weil Kevin Costner halt vorher straight sagt, ich muss jetzt sterben, das ist das Beste für die Familie und so weiter. Aber dann doch dann das fallen lässt und so. Und ihn dann mit dieser Schaufel brutal ermordet, direkt ins Grab. Und das gehörte ihm auch, ne? Der Friedhof, ne? Da sagt er auch, investieren im Wasser.
Ja, er war Investor.
Ja, voll gut. Du weißt, was da alles schon liegt. Und da ist er so brutal und hat mehr Leidenschaft, ist wieder seiner Tochter fast näher, glaube ich, als, ich glaube, hat richtig Spaß dran, als dieses Perfektionistische. Und da ist der Einzige, der ja für uns auch so ein bisschen der Böse ist, weil er nervt und so und weil er irgendwie auf eine komische Art und Weise und das so billig machen will, das Morden, ne? Also für uns eher der Böse als Kevin Costner. Und weil du sagtest, dass er mit der Pistole so trocken das macht und verrichtet. Das ist auch so ein Ding, was uns nicht so ihn so als bösen Mörder sehen lässt, weil er immer auch wirklich den ersten Mord, den wir wirklich verfolgen, mit der Pistole, ist er irgendwie 15 Meter gefühlt entfernt von denen. Er schießt sie, mehr sieht man nicht. Man sieht nicht genau, wie er mit dem Messer die Leichen irgendwie zerschlitzt, wie er die Leichen dann drapiert und so diese armen, toten Leichen, die Leute. Man sieht Leute auch nicht von nahem, wie sie sterben und leiden und so weiter. Ganz trockenen Kopfschuss. Und das lässt uns dann nicht so, ihn so für böse halten auch. Dann sind wir noch eher mit ihm dabei, als wenn er jetzt mega brutal und eklig wäre. Ja, diese Schaufelszene, Und ich glaube, das war ja die einzige wirklich, die richtig brutal ist. Und am Ende noch, als die Tochter mit der Schere ihrem Vater in dem Traum erledigt. Die einzig expliziten Szenen in diesem ganzen Film, wo es um Mord und so weiter geht. Und dann ist der Film ab 18. Deswegen. Also, das ist schon krass irgendwie.
Also unsere Empathie wird nicht strapaziert, die wir bestimmt auch mit den Opfern gehabt hätten, wenn sie auf bestialische Art und Weise geschlachtet worden wären. Und gleichzeitig hilft es uns, ja, mit Mr. Brooks irgendwo zu identifizieren, ne? Also
Genau, das
in seine
macht's.
Rolle zu
Genau,
schlüpfen.
das macht's echt einfacher.
Ja, was ich auch noch nie gesehen habe zuvor in einem Film, dass ein Serienmörder seinen eigenen Friedhof hat, ne? War eine witzige Idee, war,
Ja,
oder?
ist schon gut, ja.
Also so gesehen, ne?
Das ist schon gut, das reicht, ja. Das ist echt gut.
Ja, gibt es noch irgendeine Figur, die wir vergessen haben? Nee, ne?
Also vergessen haben wir, ich glaube, wir haben sogar alle genannt fast, ne? Ja gut, der Polizist, der Partner von Demi Moore war noch da,
Ja,
total belanglos.
der spielt gar keine Rolle.
Ich glaube, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben echt alles gesagt. Was meinst du? Fällt dir noch was ein? Ja,
Ach
deswegen.
so, du, die Frage habe ich ja noch gar nicht
Ach
gestellt.
so, oh.
Okay, pass auf. Wenn jemand oft ins Kino geht und vielleicht schon den ein oder anderen Film mit Kevin Costner gesehen hat, irgendwo dann ja auch etwas mit diesem Gesicht, mit diesem Mann verbindet, insbesondere wenn die Rollen oder Charaktere, die derjenige gespielt hat, ähnlich waren.
Ja.
Inwiefern hat das Einfluss dann bei einem neuen Film, auch dann, wenn die Figur jetzt komplett anders ist, total konträr zu dem, was sie sonst so spielt, insbesondere wenn jemand, der vorher Comedy gemacht hat, jetzt was Ernsthaftes spielt. Das wäre natürlich jetzt noch eine besonders extreme Situation in Bezug auf die Frage, die ich stelle. Also inwiefern hat das Einfluss auf uns? Was meinst du?
Ja, subtil schon. Also alleine unsere Erwartungshaltung ist erstmal da. Wenn wir einen schon kennen, wie Kevin Costner, Tom Cruise, Nicolas Cage, Brad Pitt und gerade damals, so 80er, 90er, wo auch hier Kevin Costner groß am Start war mit Bodyguard, der mit dem Wolf tanzt, solche Sachen dann halt. Und hinterher noch Waterworld, immer dieser gut aussehende, so Richard Gere-mäßig ist er ja auch und so, wie so ein Richard Gere. Ne? Und diese Schauspieler, da hat man schon so eine gewisse Erwartungshaltung erstmal. Da kommt man eigentlich gar nicht gegen an. Auch nicht wie so ein Superheld Tom Cruise oder so. Die ist immer erstmal gegeben. Aber wenn dann alles gut ist, der Film, das Schauspiel, das Drehbuch, die Regie, dann vergisst man das und es funktioniert einfach. Und hier ist es halt gerade zu Anfang interessant und weil man noch nie in so einer Rolle gesehen hat, als Mörder, das ist schon, dann für mich hat das funktioniert, weil das so ein Kontrast ist, so gegen seine eigentliche Rolle besetzt. Das ist so wie dieser hier, The Art of Self-Defense, was wir gesehen haben. Der Typ, der immer für so einen Loser. Der immer so besetzt wird, ne? Weil das am besten passt, weil er so aussieht, weil er so am besten spielt, seine Haltung eigentlich schon so gegeben ist. Aber wenn er dann was anderes macht, was er auch kann, ne? Das und dann wirklich spielt, das macht es manchmal so interessanter einfach irgendwie, wenn er es natürlich gut macht, ne? Wie hier auch Kevin
Okay,
Costner es gut gemacht hat. Weil.
es ist aber eben, also es ist also denkbar, wenn jemand erstmal einmal mit dem Wolf getanzt hat, dass man ihm dann sozusagen danach alles verzeiht, ne? Also auch dann ein guter ist, wenn er als Serienmörder
Ja,
auftritt,
so ungefähr.
sozusagen.
Aber letztendlich hat
Ja.
ja Kevin Costner wieder gespielt. Er ist ja der gleiche Typ Mann. Ne? Eloquent, reich, intelligent, sieht gut aus, gut angezogen, cooles Haus. Aber als Serienmörder. Punkt. Also mit einem anderen Hobby einfach nur irgendwie. Ne? Du, ich habe übrigens Der mit dem Wolf tanzt immer noch nicht gesehen.
Ich kenne den auch nicht.
Nein, weil das ist so,
Nein.
beste Regie hat er gekriegt. Oscar für Regie. Und er hat selber Regie geführt. Dann bester Film, bester Schauspieler, bestes Drehbuch, glaube ich. Weiß nicht, ob es das Drehbuch bekommen hat oder nur nominiert. Die heftigsten Oscars. 1990, so ein Spätwestern. Ich glaube, dann wäre das wofür. Nee, das ist mir zu ein großer Klassiker, glaube ich, oder? Aber ich muss den auch noch. Ich habe den auf
Okay.
DVD hier.
Oh Mann, ja, dann gucken wir den vielleicht nochmal. Du, aber jetzt die Psychofrage dann umgedreht. Die Demi Moore.
Ja.
Das war doch die Polizistin.
Ja.
Fällt dir ein guter Film ein oder ein Film, wo ihre Rolle gut gespielt wurde oder gut geschrieben war?
Also, wo Demi Moore, die Schauspielerin, ein
Oder
gut.
ist das so, dass du sowieso negativ gegenüber ihr eingestellt bist und in dem Moment, wo du sie schon auf der Leinwand gesehen hast, tauchte das Wort überflüssig in deinem Kopf auf.
Ja, stimmt. Da muss man, genau das ist das Ding, das, genauso kann es natürlich schlecht sein und so, ne, wenn man eigentlich mag und so weiter. Mm-hmm. Aber das müsste auch verschwinden, wenn alles funktioniert, ne? Wenn das klappt. Natürlich fand ich sie, auch super. In Striptease fand ich sie super, von 96, ne? Das war ein Spaß, ne? Also, so. Das ist ja, okay. Ja, die ist schon nicht schlecht in dem Film, aber das ist einfach, ich meine, die strippt er die ganze Zeit nur, ne? Der hat jetzt keinen Inhalt. Also, Filme, die mir wirklich gefallen, den Ghost Nacht von Sam, ne? Ist jetzt nicht mein Lieblingsding, ne? Die war auch in einer Geschichte aus der Gruftfolge. Da fand ich sie cool, weil sie da auch gegen ihre Rolle gespielt hat. Aber wirklich Filme, die ich geil finde mit ihr, das sind so richtige 90er-Filme, ich sag's jetzt. Ist einmal, wie heißt er nochmal? Jetzt vergesse ich den Namen. Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise. Kennst du den noch? Mit Tom Cruise, der dieser Marineanwalt ist und dann gegen Jack Nicholson und so klagen. Egal, das ist so eine Gehilfin, ne? Dann ein unmoralisches Angebot mit Woody Harrelson, wo dann dieser reiche Typ, wie heißt der jetzt nochmal, der Brad Pitt-Version in alt, Robert Redford, der den beiden Geld gibt, die haben Geldnöten, weil die da im Casino Geld verloren haben und sie muss eine Woche oder eine Nacht mit ihm verbringen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ach so, der Film hat was ganz Witziges, Anekdotenhaftes in meinem Leben.
Okay, erzähl.
Da war eine Frau, hinter der ich her war und dann lief dieser Film und irgendwie kam die Frage auf, wir standen da zu dritt. Ich war hinter der Frau her und ein anderer Typ auch und dann die Frau und wir standen da zu dritt. Und dann wurde sie gefragt, ne, ob sie dieses Angebot angenommen hätte.
Ja.
Ne? Oder, ja, sie meinte wahrscheinlich, ja, zumindest nachgedacht hätte ich auf jeden Fall drüber und so weiter, ne. Und da war die Frau für mich sozusagen erledigt, ne. Also da hatte ich dann keinen Bock mehr auf die, ne.
Ja.
Aber weißt du, was der Witz war?
Der ist auch.
Also der Typ hat dann schon gemerkt, er hat freie Fahrt, ne. Und weißt du, welche Fehler er dann gemacht hat?
Hä?
Ihr zu sagen, du, 1 Million für eine Nummer. Das Angebot macht kein Mann. Und da war er für sie erledigt.
Oh mein Gott.
Das nur mal ganz nebenbei, was Filme anrichten können.
Ja,
ne?
Ja.
Sozusagen, ja. Und gut, in dem Zusammenhang habe ich jetzt gerade nochmal nachgedacht. Es gibt eine Schauspielerin. Wenn ich weiß, dass die in einem Film auftritt, dann habe ich es wirklich schwer, mich darauf einzulassen.
Mhm.
Und ich komme nicht auf den Namen. Die hat mal in einem Film mit Richard Gere mitgespielt. Da spielt sie eine Prostituierte, Richard Gere, so einen Reichen.
Ja.
Und der rettet sie dann aus dem Milieu. Total kitschig, albern.
Ja,
die ganze Scheiße.
Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, oder was?
Ich weiß nicht, wie der Film
Pretty
heißt.
Woman,
ich weiß nicht, wie, ja, Pretty Woman.
Julia Roberts, ne? Hast du es gesagt?
Oh, Julia Roberts. Und wenn ich die mit ihrem Grinsen schon sehe, ne? Ehrlich, also da ist mir jetzt scheißegal, ob irgendwelche Fans jetzt Steine durch mein Fenster werfen. Ne? Das wäre mir egal. Also das muss ich mal loswerden.
Wie witzig, also es ist so, ich mochte Julie Roberts auch nie. Ich mag zwar Pretty Woman den Film, den ich auch relativ spät gesehen hatte, ne? Aber es gibt einen Film, wo ich sie dann so gut spielen habe sehen. Und ich meine nicht den Oscar-Film Erin Brockovich, wo sie den Oscar für beste Hauptdarstellerin gekriegt hat, ne? Ich finde sie einmal den Oceans-Film ganz gut. Aber wo sie wirklich für mich gut gespielt hat, war in, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, oh mein Gott, ey, lass mich nach. In Hautnah, Closer, von 2004. Mit Jude Law, mit Clive Owen und Natalie Portman. Also erstmal ist der Film richtig gut, der Soundtrack ist richtig gut, ist ein mega kitschiger Film, mega triste, ist ein richtiges Drama. Und also der Film ist der Hammer. Und da habe ich das erste Mal, wo ich dachte, boah, wow. Aber sonst mochte ich sie auch nicht, das stimmt. Einen Film wollte ich noch erwähnen zu Demi Moore, die Akte Jane. Ist zwar so ein, war es jetzt Ridley Scott oder Tony Scott, ich weiß es gar nicht mehr, Film, ein Militärding, wo sie sich als Frau dann behaupten muss. Ist so ein bisschen oberflächlich, aber irgendwie fand ich sie da cool, so mit Glatze. Da hat sie doch richtig viel Kohle bekommen dafür, dass sie sich Glatze hat schneiden lassen auch.
Damit sie aussieht wie Bruce Willis. Das
ja, das stimmt.
100 Pro.
Und dann war die, glaube ich, schon getrennt. Okay. Ey, also dann ist recht.
Ja,
ne?
Ja, ja, alles klar. Die hat also voll den Komplex durch ihren Ehemann bekommen. Aber dann sag doch bitte nochmal, der Film aus dem Jahre 2004 mit Julia Roberts.
Ja.
Wie hieß der? Der gute?
Hautnah.
Hautnah. Mhm. Okay, das muss ich mir merken. Das tue ich mir dann vielleicht mal an. Sozusagen.
Nee,
wenn du das schon so sagst.
Also wirklich, das ist so ein kleines, also ich nenne es jetzt Kammerspiel, weil es nur um 4 Schauspieler geht und sonst nichts anderes. Ne? Also, und Der geht 100 Minuten und der ist heftig. Also der Soundtrack ist auch echt kitschig, aber ich habe danach, ich meine, ich weiß gar nicht mehr von wem, wie der Typ hieß, Damien irgendwas oder so, der danach habe ich das Album gehört und wenn man das gehört, ich meine, da war ich 2004, das ist jetzt 16 Jahre her, da war ich 20 Jahre alt. Das war schon so ein Kitschding, das hast du dann angehört mit Gitarre so und dann la 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 la. Das war so richtig kitschig, aber ich habe das immer reingezogen. Aber der Film ist trotzdem trocken, echt direkt, die Dialoge sind heftig, das ist so richtige Beziehungsdialoge. Damien Rice heißt der Sänger, Damien Rice. The Blower's Daughter war der Song zum Beispiel. Also, Leute, guckt euch den an, wenn ihr mal rumhauen wollt mit eurer Freundin oder so oder einfach nur in der Krise stecken möchtet. Das ist schon, der hat mir echt gefallen.
Hast du auch einen Schauspieler oder Schauspielerin, wo du sagst, oh mein Gott, wenn die auftritt, dann lasse ich es lieber?
Also, wie gesagt, früher auch Julia Roberts, aber so richtig, ich meine, ich habe eigentlich keinen, den ich hasse. Da bin ich irgendwie zu. Jetzt habe ich keinen mehr, den ich wirklich nicht mag. Ich muss ja gerade überlegen. Und dass ich schon überlegen muss, zeigt ja eigentlich schon, dass da nicht wirklich jemand am Start ist, den ich gar nicht abkann. Mann oder Frau. Doch, es gibt irgendwelche. Aber fällt mir jetzt einfach nicht ein. Fällt mir nicht ein.
Naja, so ist ja nichts Negatives, im Gegenteil.
Oh.
Ja, okay. Mir fällt jetzt noch zum Film oder sonst das drumherum jetzt erstmal nichts mehr
Ne,
ein.
ich glaube, dann haben wir den. Also eine Guckempfehlung gibt's schon, ne? Also der ist ja trotzdem gut, auch wenn wir jetzt am Ende so gedisst haben eigentlich. Aber insgesamt ist das trotzdem ein guter Film, ne? Der wird
Ja,
unterhalten,
also
paar
ich habe mich
interessante.
beim zweiten Schauen erstens darüber gewundert, wie viel ich von dem vergessen
Ja,
habe.
bei mir auch, ja.
Ja. Und zweitens, ja, kam der Film auch besser rüber, als ich so in Erinnerung hatte, als ich so dann so vermutet habe irgendwie. Also kann man sich angucken, klar, logisch. Also das wird gerettet natürlich durch die Figur von, durch den Schauspieler Kevin Costner, ne? Irgendwo, ne? Das ist ganz klar.
Ja, also eine Szene wollte ich noch erwähnen, die haben wir noch nicht, weil du es gerade nochmal Kevin Costner angesprochen hast, mit William Hurt. Also haben wir ja schon gesagt, die beiden sind super. Und dann im einen Moment, als er dann wirklich mal zusammenbricht, ne, sonst ist ja immer cool, als der William Hurt, sein anderes Ich und Kevin Costner sich umarmen und weinen, das da war eine super Szene, auch wieder gut gespielt, die hat sich auch echt und gut angefühlt. Und da weint er wegen seiner Tochter. Und da sieht man schon, dass das so sein Ernst ist und so weiter, ne? Dass er so eine Angst hat, dass sie so wird wie er. Na, stimmt. Und
Und weißt du, das zeigt auch, dass wir in Bezug auf diesen inneren Kampf, den er hatte, eine stärkere Darstellung diesbezüglich hätten haben können, wenn es das Drehbuch vorgesehen hätte. Ja, in solchen Szenen merkst du das, dass da sowas hätte rüberkommen können, ne? Aber vielleicht wollte man es auch nicht zu dramatisch haben, ne? Keine
Ja,
Ahnung.
ich meine, das ist jetzt auch nur meine Meinung und deine. Vielleicht ist nur unsere Sichtweise. Vielleicht gucken wir nochmal und finden dann wieder besser. Ich meine, beim ersten Mal gucken, wie gesagt, gut, da war ich jünger, aber da fand ich ihn richtig gut. Und ich glaube, ich habe ihn sogar damals ein zweites Mal gesehen, direkt so drauf. Weil, ne, einmal alleine gucken, dann mit einem Kumpel oder Freundin oder so. Und jetzt ist mir das so einfach, ne, ich meine, wir haben auch nicht so geguckt und so. Klar gucken wir den so ein bisschen anders vielleicht und achten noch mehr drauf, versuchen wir, wenn wir den für den Podcast gucken. Aber irgendwie kam das so von sich aus und das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht. Also wie du, tja, aber wie gesagt, es ist trotzdem ein guter Film und jeder soll das für sich entscheiden, wie immer. Ja gut, Ralf.
Ja.
Du noch ein Wort oder wollen wir uns dann verabschieden?
Es geht nur darum, welchen Film wir als nächstes besprechen.
Ich weiß es. Soll ich sagen?
50 Shades of Grey.
Genau.
Jo, das fehlt.
Nein!
Das fehlt noch.
Nein, so Quatsch, ey. Wir gucken natürlich Twilight.
Dick. Wie bitte?
Twilight. Wir wollen doch
Jo.
Robert Pattinson, wollen wir doch wissen, wie er so ist, früher war, bevor wir die neuen Filme mit ihm gucken. Nein, Quatsch.
Das ist dieses Dingen bis zum sowieso.
Twilight ist
Bis
bis zum Morgengrauen. Genau, sehr gut, ja.
diese Vampirgeschichte.
Ja, genau.
Oh mein Gott, wir hatten es gerade mit Hassfiguren, ne?
Ja.
nein, also
Kristen
da
Stewart oder was,
kommt
die Frau, die hast du,
da,
ne?
ja, die kommt auch ganz dicht da dran. Oh mein Gott. Ich meine, durch die Figur, ne, wie die da dargestellt wird in dem Film. Die Schauspielerin kenne ich ja nicht, ne? Also,
Es gibt so Honest Trailer, ne? Das ist so im Internet eine bestimmte ein Kanal, der aus Amerika, die machen Trailer, auch mit so richtigen geilen Stimmen, so yeah, you know what you do, und präsentieren da immer Filme und verarschen die immer. so was den Film ausmacht, beziehungsweise was ihn so kaputt macht und auffällt. Ja. Und da ist Kristen Stewart, die sich dann die ganze Zeit immer auf die Lippe beißt und nee, immer den Mund auf hat. Bei allem, auch wenn die nicht spricht, hat die immer den Mund auf. Und das verarscht ihn das so richtig gut. Ich habe die ja noch nicht gesehen. Nicht den ersten habe ich mal ein bisschen gesehen. Egal, aber jetzt müssen wir zu unserem Film kommen. Also, wir gucken Maniac. Und ich würde vorschlagen, das Original von 1980 und das Remake von 2012. Mit Elijah Wood.
Ich habe erst den Trailer davon gesehen und bin schon zur Frage gekommen, warum tut man sich das an, sowas zu gucken?
Das ist die Frage für den nächsten Podcast. Ich meine, beide Filme, wir dürfen jetzt drüber sprechen. Der 1980er Film wurde letztes Jahr im September, wurde die Injizierung aufgehoben, die Beschlagnahmung. Und dieses Jahr, 2020, kurz vor Corona, sonst wäre es wahrscheinlich nicht passiert, keine Ahnung, im Februar wurde die Beschlagnahmung für den neuen Film aufgehoben, die Injizierung. Also dürfen wir jetzt im Podcast sprechen und das machen wir im nächsten. Was meinst du? Ist okay?
Machen wir.
Super.
Machen wir.
Ja, Ralf, dann danke, liebe Zuhörer. Danke, Ralf. Bye.
Arrivederci.